Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Viele von uns tragen ihn bei sich in der Brieftasche, neben den Autopapieren und dem Reisepass, damit er schnell griffbereit ist. Der Organspendeausweis. 84% der Deutschen stehen einer Organspende positiv gegenüber, aber nur 40% haben einen entsprechenden Ausweis und die Zahl der Transplantationen ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Wie können wir da Abhilfe schaffen? Die Frage beschäftigt uns heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit diesen Gästen. Jutta Riemer, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Leber Transplantierte Deutschland und Professor Felix Braun, Leiter der Sektion Klinische Transplantationsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel. Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Frau Riemer, Sie leben seit 26 Jahren, gestern war Jubiläum, mit einer gespendeten Leber. Wie geht's Ihnen?
Danke, mir geht es gut. Ich bin zufrieden. Ich habe ein gutes Leben in guter Lebensqualität und das schon seit vielen, vielen Jahren.
Was muss man über ein Leben nach einer Transplantation wissen? Was verändert sich alles oder was hat sich bei Ihnen verändert?
Ja, es verändert sich schon einiges. Man muss einfach stetig an der Nachsorge dranbleiben. In bestimmten Abständen, die kurz nach der Transplantation kürzer sind als dann später. Jetzt bei mir, nach so vielen Jahren, ist es so, dass ich einmal im Jahr zu einer größeren Untersuchung zu meinem Arzt oder ins Zentrum gehe und ansonsten eben immer wieder Laborkontrollen habe im Abstand von so 4 Monaten ungefähr, um entsprechende Probleme, die eventuell auftreten könnten, frühzeitig zu erkennen, aber auch um den Immunsuppressivumspiegel zu testen. Immunsuppressiva, das sind die Medikamente, die ich lebenslang nehmen muss, um eine Abstoßung des Organs zu verhindern. Und dieser Spiegel muss einfach immer stimmen und eingestellt werden, damit ich auch weiter so problemlos leben kann, wie ich das tue.
Sind es trotzdem Medikamente mit Nebenwirkungen? Also haben Sie gemerkt, ich muss jetzt Diät halten oder mir wird schlecht, wenn ich dieses und jenes esse oder mir wird schwindelig, wenn ich das Medikament nehme?
Nebenwirkungen haben die Medikamente schon, die sind individuell sehr unterschiedlich. Am Anfang, als diese Medikamente noch hochdosiert waren, hatte ich verschiedene Probleme mit Haarausfall oder mit zittrigen Gefühlen und ein bisschen Schlaflosigkeit. Aber nach dem ersten Jahr werden diese Medikamente reduziert und danach waren diese Probleme eigentlich vorbei. Ja. Mhm. Ich muss natürlich immer wieder auch eine sorgfältige Nachsorge in puncto Krebsvorsorge hinter mich bringen, wie eigentlich jeder Mensch. Aber wir müssen das eigentlich noch konsequenter tun, weil diese Immunsuppressiva, und Sie sprechen auf Nebenwirkungen an, langfristig auch ein etwas erhöhtes Krebsrisiko mit sich führen. Also speziell auch der Hautkrebs. Wir müssen auf den Sonnenschutz besonders achten. Ja, also solche Dinge sind schon wichtig auch für uns, dass wir die immer im Blick haben, ja. Mhm. Aber das sind so Sachen, die gehen nach so vielen Jahren auch in Fleisch und Blut über, ja. Die belasten sie jetzt nicht über die Maße, ja.
In Deutschland sind Organspender anonym. Hatten Sie trotzdem die Möglichkeit, den Angehörigen des Spenders oder der Spenderin zu danken?
Ja, das geht auf anonyme Weise. Und zwar habe ich mehrfach einen Brief geschrieben an die Spenderangehörigen meines Organspenders. Und zwar nach 5 und 10 Jahren nach meiner Transplantation, um so meine Dankbarkeit auszudrücken und zu signalisieren, dass diese Spende nicht vergebens war. Mhm. Und das geht dann anonym über die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Nur die kann quasi den Schlüssel öffnen und die anonyme Verbindung quasi herstellen zum Spenderangehörigen. Ich kenne die Spenderangehörigen ja nicht. Und in meinem Brief durfte nichts drinstehen, was auf meine Person hinweist oder auf meinen Wohnort oder so, auf meinen Transplantationsort. Ich konnte das also anonym tun. Und ich denke, das ist aber auch eine gute Sache gewesen. Also ich hatte das Bedürfnis, mich zu bedanken. Und das geht auch auf anonyme Weise Sehr gut.
Ist das denn nach 26 Jahren eine Selbstverständlichkeit für Sie inzwischen, dass Sie mit einer fremden Leber leben? Oder gibt es doch noch öfter Momente, in denen Sie daran denken, dass dieses lebenswichtige Organ eben von einem fremden Menschen stammt?
Also das ist eigentlich ständig präsent in meinem Leben der letzten 26 Jahre. Jetzt nicht täglich und nicht jeden Moment, aber ganz häufig in so besonderen Momenten, in bestimmten Urlaubserlebnissen oder ganz bestimmte Erlebnisse in unserem Verein, wo man besonders tolle Menschen trifft oder besonders gut hilfreich sein konnte und wo ich dann denke, das wäre alles nicht möglich gewesen ohne den Spender, ne, oder die Spenderin. Mhm. Und das bewegt mich schon immer wieder. Und auch an dem Jahrestag, das ist für meinen Mann und ich, ist das ein besonderer Tag. Wir machen da keine riesen Fete, sondern wir machen da sowas ganz Ruhiges, Stilles und gedenken da dem Organspender und auch seiner Familie, die ja, oder ihrer Familie, ich weiß ja nicht, ob es eine Frau war, die da schon in ganz schwerer Stunde eine schwere Entscheidung getroffen hat oder die Entscheidung unterstützt hat auf jeden Fall.
So ein bisschen was wahrscheinlich auch wie so ein zweiter Geburtstag, den man da feiert, oder?
Ja, schon. Mhm. Ja, ja. Die Kerze in der Kirche, wenn man so irgendwo unterwegs ist im Urlaub, die ist da auch schon immer drin. Ja.
Schönes Ritual. Herr Braun, rund 8.500 Menschen in Deutschland warten auf so einen zweiten Geburtstag. Die warten auf eine Leber, die warten auf ein Herz, auf eine Niere. Und jeden Tag sterben 3 Menschen, die auf der Warteliste standen. Und Sie plädieren für eine neue Kultur der Organspende. Wie sieht denn die alte aus?
Wir haben in Deutschland über Jahre eine erweiterte Zustimmungslösung gehabt, dann die Entscheidungslösung. Und wir sehen, dass häufig nicht bekannt ist, wie sich derjenige, der verstorben ist, entschieden hat. Diese Entscheidung bleibt liegen und Sie haben dann das Dilemma, dass in dieser schwierigen Stunde, wo dem mitgeteilt wird, dass letztendlich er verstorben ist, versterben wird, dann eben der Wunsch der Organspende geklärt werden muss. Und dieses Dilemma besteht fort. Sie haben eingangs gesagt, die Zustimmung in der Bevölkerung zu der Organspende beträgt über 80%. Das ist ja fantastisch.
Enorm, ja.
Aber es ist natürlich immer die Frage, wie wird gefragt? Finden Sie Organspende gut? Werden Ihnen alle mit Ja beantworten, bis auf wenige. Aber dann wirklich die Entscheidung zu treffen, das Kreuz zu machen, dazu gehört eben auch die Information, ja, die man sich einholen muss, möglichst ergebnisoffen. Das ist das, wofür wir immer plädieren. Und dann sollte es zu einer Entscheidung kommen, die dann Ja oder Nein heißt. Und insbesondere für diejenigen, die eben ein Nein zur Organspendebereitschaft eben vertreten, sollte es, sag ich mal, klar sein, dass man das dokumentiert auf dem Organspendeausweis, in der Patientenverfügung oder in dem kommenden Register, was wir dann kriegen. Und ganz, ganz wichtig, nicht nur schriftlich, sondern auch kommunizieren mit den Angehörigen in der Familie, dass diese Entscheidung bekannt ist.
Und vor allen Dingen natürlich zu Lebzeiten sich entscheiden, weil das, glaube ich, ganz schwierig ist, auch für Angehörige, wenn dann jemand verstorben ist, die Entscheidung für ihn oder für sie zu treffen.
Ja klar, also diese Entscheidung muss zu Lebzeiten getroffen werden. Und ich bin, muss ich sagen, seit Jahren aktiv, informiere und ich bin immer wieder enttäuscht, wenn man zu Veranstaltungen geht, wie gering doch das Interesse ist, wenn man wirklich auch hochkarätig besetzte Veranstaltungen anbietet und dann sitzen da manchmal 1, 2, 3, 4, 5 Leute, aber auch dann informieren wir trotzdem. Mhm. Es kommt hinterher immer zum gleichen Ergebnis, dass dann gesagt wird, toll, dass man so viel Information mal kriegt aus erster Hand und es ist eben die Enttäuschung, dass so wenige bereit sind, dafür Zeit zu investieren, sich diese Informationen auch zu holen.
Wie erklären Sie sich dieses Dilemma? Also mehr als 80% der Deutschen sagen, klasse, ja, Organspende finden wir gut, aber nur 40% haben einen Ausweis.
Das ist natürlich, sage ich mal, ein kulturelles Thema bei uns, dass wir in einer Gesellschaft leben, die schnell ist, die andere Interessen hat, teilweise eine sehr egoistische Gesellschaft, die getriggert wird. Und dann bleibt eben keine Zeit für diese Themen, die man lieber an die Seite schiebt und verdrängt und sich mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe mal zusammengezählt, wenn man sich auf der Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo alle Informationsmaterialien wirklich in sehr guter Qualität vorhanden sind, Organspendeausweise abgerufen werden können. Es gibt dort Podcasts, Filme, also wirklich alles an Informationen. Sehr vertieft auch, in einfacher Sprache, sehr gut aufbereitet, in unterschiedlichen Sprachen. dann kommt man insgesamt auf eine Zeit von unter 45 Minuten. Also das ist nicht mal eine Hälfte eines Fußballspiels, die man in seinem Leben investieren müsste, um sich tiefgehend zu informieren. Es gibt auch viele andere Angebote. Ja? Also die Hausärzte sind ja sehr jetzt in die Pflicht genommen, dem nachzukommen. Wobei die Hausärzte sicherlich schon, sag ich mal, viele andere Dinge zu tun haben und da vielleicht ein bisschen auch an die Grenzen kommen. Das wissen wir von den Patientenverfügungen, dass das sehr zeitintensive Gespräche sind. Von daher ist es schon gut, wenn man dort vorbereitet hingeht. Und insofern der Appell, man kann sich hinsetzen. Heute haben alle einen Zugang, alle haben ein Smartphone. Also das ist eigentlich eine Sache, wenn man mal irgendwie nicht weiß, was man tun soll, dann verwenden Sie doch die Zeit dafür. Wie gesagt, es ist nicht mal eine Hälfte eines Fußballspiels.
Wir haben heute bis 11 Uhr Zeit, all diese Informationen, die unsere Hörerinnen und Hörer interessieren, zu liefern. Und natürlich interessiert uns, wie Sie zur Organspende stehen. Sagen Sie ja, sagen Sie nein oder sagen Sie, ich weiß es nicht? Welche Fragen beschäftigen Sie? Und vielleicht haben Sie auch eigene Erfahrungen als Empfänger oder als Angehörige eines Spenders. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber schreiben Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de und sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema Organspende. Rüdiger Nase hat die 0800 22 54 22 54 gewählt, ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Nase.
Guten Morgen, Steinhauer.
Wie ist Ihre Meinung zur Organspende?
Na, ich bin da ganz positiv eingestellt, bin aber nicht sicher, ob das für mich überhaupt in Frage kommt, weil ich möchte mich nach meinem Tod einäschern lassen und weiß ich nicht, wie das miteinander überhaupt passieren kann. Also das scheint mir ein Problem zu sein.
Ist es ein Problem, Herr Braun?
Guten Morgen, Herr Nase. Vielen Dank für die interessante Frage. Die Organe müssen ja zur Organentnahme nach ihrem Tod, in dem Fall ist es ja der irreversible Hirnfunktionsausfall, das heißt, die Organe werden künstlich durchblutet auf einer Intensivstation, sie werden künstlich noch beatmet, damit die Organe dann transplantiert werden können, aber ihr Gehirn ist nicht mehr durchblutet, damit sind sie tot. Und dann wird nach der Organentnahme der Leichnam normal verschlossen und selbstverständlich ist es dann möglich, dass der Leichnam eingeäschert wird. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Aber sehr, sehr gut ist auch Ihre Zwischenbemerkung gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich in Frage komme für eine Organentnahme, weil das ist ja, genau, das ist genau das, was wir immer wieder hören, wenn man ins Gespräch kommt. Also ein ganz klares Statement, es gibt keine obere Altersgrenze, keiner ist zu alt zur Organspende. Und es geht ja um Ihre Spendebereitschaft. Das heißt, wenn Sie selber sagen, ich bin prinzipiell für Organspende, dann wäre es, wenn Sie überzeugt sind, für Sie sicherlich gut, wenn Sie das dokumentieren auf einem Organspendeausweis und auch kundtun. Die Eignung nachher, welche Organe transplantiert werden können, das machen dann Spezialisten. Mhm. Also von daher, klare Botschaft, ja.
Aber wenn ich jetzt 98 Jahre alt bin und mein Herz geben möchte, dann sagen Sie möglicherweise auch, Frau Steinhauer, mit 98 ist vielleicht doch ein bisschen knapp.
Das haben Sie jetzt spitz gesagt. Das Herz sicherlich nicht, aber eine Leber in dem Alter würde man sich anschauen. Und wenn die, ja, das würde man machen. Und das kann durchaus sein, dass jemand, der alt ist und seinen Körper gut gepflegt hat, eine bessere Organqualität aufweist als ein junger Mensch, der schnell und heftig gelebt hat, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Herr Nase, seit wann leben Sie mit dem Gedanken, dass Sie möglicherweise Ihre Organe spenden?
Ja, schon einige Zeit, aber ich habe es dann immer wieder so an die Seite geschoben. Ich habe dazu jetzt noch mal eine Verfahrensfrage. Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ein Arzt, der meinen Tod dann feststellt und sieht, ich habe einen Organspendeausweis, der würde mich dann in so eine Intensivstation einliefern. Ich wäre also erstmal von der Familie und von meinem Zuhause weg, würde erstmal weggebracht und in diesen künstlichen Zustand versetzt werden, um zu prüfen, ob die Organe überhaupt was taugen. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, und ich bin froh, dass Sie das so sagen, dass wir das klarstellen können. Also das Konzept vom irreversiblen Hirnfunktionsausfall setzt ja voraus, dass Sie bereits auf einer Intensivstation liegen und beatmet sind und keine Reaktionen mehr aufweisen, die Pupillen weit sind.
Verstehe.
Und sie liegen dort, weil sie eine primäre oder sekundäre Hirnschädigung hatten. Das heißt, sie sind verunfallt oder sie hatten einen Schlaganfall oder eine Hirnblutung, was dann dazu führt, dass das Hirn anschwillt und die Durchblutung sich selber abdrückt.
Mhm. Wenn ich so ruhig in meinem Bett zu Hause einschlafe und tot bin, was passiert dann?
Das ist nicht möglich, dass sie dann, diese ganze, den ganzen Prozess, den wir jetzt gerade beschrieben haben, können sie so gar nicht durchmachen. Wenn sie zu Hause liegen, sind sie ja weder beatmet noch auf einer Intensivstation. Das heißt, sie versterben dort und sie werden gefunden. Dann kommt wahrscheinlich der Hausarzt und stellt fest, dass sie tot sind. Das hat damit nichts zu tun. Also die Voraussetzungen sind, dass sie in einem Krankenhaus auf einer Intensivstation liegen, beatmet sind. Und es wird für sie alles getan. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Sie kommen ja nicht ins Krankenhaus, um Organspender zu werden, sondern sie sind im Krankenhaus, weil sie eine Hirnschädigung haben. Und sie kriegen die Maximaltherapie. Kommen wir jetzt aber an den Punkt, dass wir feststellen, wir können trotz aller Maßnahmen, die im Krankenhaus möglich sind, nichts mehr für sie tun, weil das Hirn eingeklemmt ist und nicht mehr durchblutet wird, dann muss man ja die Therapie beenden, weil es ja auch unethisch ist, dann weiter zu behandeln. Richtig. Die Therapie läuft nur noch weiter. Das heißt, wir erhalten die Organe künstlich durchblutet, wenn der Wunsch einer Organspende besteht. Dann läuft der Prozess weiter. Ansonsten werden die Geräte abgestellt.
Aber wenn jetzt Herr Nase zu Hause verstirbt, der Hausarzt kommt und sagt, leider hat uns Rüdiger Nase verlassen, dann kann man ja trotzdem, wenn man weiß, er hat einen Organspendeausweis oder er möchte seine Organe spenden, können die Angehörigen doch im Krankenhaus anrufen und sagen, los geht's. Nein?
Nein, das geht nicht, weil er zu Hause liegt und die Organe nicht mehr durchblutet sind und dann auch nicht mehr für eine Transplantation verwendet werden können.
Auch nicht, wenn es ganz schnell geht.
Nein. Was noch geht, ist sicherlich, dass man dann über Gewebespende nachdenken kann, weil sowas geht auch noch bis zu 3 Tage nach dem Tod, dass man dann zum Beispiel die Hornhäute spenden kann. Aber eine Organentnahme ist dann nicht möglich.
Mhm. Herr Nase, haben Sie weitere Fragen?
Nein, habe ich nicht. Ich habe das jetzt ganz genau verstanden. Und ich danke Ihnen herzlich für diese Auskünfte.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf, Herr Nase. Und ich würde bei diesem Punkt auch gerne noch mal bleiben, Herr Braun. Was bedeutet es, Organspender zu sein? Also gebe ich dann automatisch alle meine Organe frei oder muss ich ganz genau sagen, ich möchte nur Leber, ich möchte nur Herz, ich möchte nur Niere spenden?
Vielen Dank. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie haben die Möglichkeit, auf einem Organspendeausweis zu vermerken, dass Sie sogenannter Multiorganspender und Gewebespender sein wollen. Das heißt, Sie würden alles spenden. Das ermöglicht, wenn Sie es eben wirklich alle Organe entnehmen und übertragen auf einzelne Empfänger, 9 Patienten auf den Wartelisten eventuell ein Weiterleben, ja, bis zu 9 Patienten. Und Sie haben aber auch die Möglichkeit anzukreuzen, nein, ich möchte nicht spenden oder ich möchte nur bestimmte Organe spenden und dann können Sie das eben selektieren. Manche Menschen haben eben irgendwie Bedenken, dass dann eben die Augen, dass die Hornhaut nicht gespendet werden soll oder das Herz nicht gespendet werden soll. Das mag ja alles irgendwelche Gründe haben, aber jedes Organ, was letztendlich gespendet wird, schenkt wieder neues Leben. Und insofern ist das ganz wichtig, dass man auch, wenn man für sich selber Einschränkungen macht, eben das, was man weitergeben möchte, auch dokumentiert.
Mhm. Christoph Zickendraht ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Zickendraht, Ihre Meinung?
Also, meine Meinung ist, ich sage zu der Frage, spende ich ein Organ oder nicht, ganz klar nein. Mhm. Und ich tue das deshalb, weil meiner Ansicht nach mit der Organspende in den Sterbeprozess eines Menschen eingegriffen wird. Und das finde ich einen entscheidenden Punkt, der mehr oder weniger hinten überfällt in der ganzen öffentlichen Diskussion um die Organspende. Also für mich ist der Tod, nach meiner Ansicht, der Tod nicht ein Zeitpunkt, sondern ein Übergang. Und klinisch tot ist nicht mausetot. Man muss es mal so plakativ sagen. Das kam auch bei dem Anrufer vor mir zum Ausdruck. Ich denke eben, in dem Moment, wo der Sterbeprozess eintritt, geschieht etwas sehr Wichtiges, etwas Spirituelles. Und nun, man kann lange darüber diskutieren, was passiert danach, ist dann alles zu Ende oder geht es irgendwie weiter. Meiner Ansicht nach ist das ein Punkt, wo etwas in einem Vorgang, in einem Sterbeprozess unterbrochen wird, was sehr wertvoll ist für den Menschen, für das Nachleben, für das, was danach kommt. Also dieser spirituelle Aspekt, der fällt einfach völlig hinüber. Ich habe das Gefühl, nur der medizinische Aspekt wird berücksichtigt und es stört mich ein bisschen, dass aktuell Also mein Eindruck, in der gesellschaftlich ein Druck erzeugt wird, ein subtiler Druck, wonach die Organspende a priori etwas sehr Gutes ist und nicht unter Umständen auch Nachteile für den Sterbenden hat.
Jutta Riemer, ich würde Sie gerne vom Verein Lebertransplantierte mitten natürlich ins Gespräch reinziehen, weil ich mal vermute, dass Sie das, was Christoph Zickendrath gerade erklärt hat, auch oft im Gespräch mit Angehörigen erleben. Also dieses Argument, es wird in den Sterbeprozess eingegriffen, es wird Druck aufgebaut. Und er hat ja noch diesen spirituellen Aspekt jetzt mit ins Gespräch gebracht, der seiner Ansicht nach hinten runterfällt. Was erleben Sie da?
Guten Morgen, Herr Zickendrath. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich persönlich, wir haben ja weniger Kontakt mit Angehörigen von Spendern, aber wir haben viel Kontakt, wenn wir Informationen über Organspende geben in Informationsveranstaltungen, wie es ja der Herr Professor Braun schon vorhin auch angesprochen hatte. Ich bin selbst Biologin, bin Naturwissenschaftlerin, weiß also darum, wann ein Mensch medizinisch und juristisch verstorben ist. Und das hat Professor Braun ja vorhin auch erklärt. Das heißt, da gibt es ganz bestimmte Kriterien, nach denen der Hirntod festgestellt wird. Und wenn zwei verschiedene Ärzte, unterschiedliche Ärzte, diesen Hirntod festgestellt haben, dann ist medizinisch klar, dass der Mensch tot ist und nie wieder ein Leben ermöglichen wird.
Das ist und zwar mausetot, so wie Herr Zickendrath es genannt hat.
Ja, ich würde es jetzt medizinisch und juristisch tot, für mich persönlich mausetot. Wenn jetzt sich jetzt viele Menschen, so wie der Herr Zickendrath, damit beschäftigt haben, mit dieser medizinisch-wissenschaftlichen Seite und dass den Menschen, und das, da gehe ich davon aus, Herr Zickendrath, dass das bei Ihnen so der Fall ist, dass Sie sich auch mit diesen Aspekten beschäftigt haben, wie der Hirntod festgestellt hat, was der Hirntod bedeutet. Wenn es aber dann Menschen gibt, die sagen, ja, für mich ist aber trotzdem eine Organspende in dem Zustand nicht wünschenswert oder nicht möglich, dann ist es für mich als Organtransplantierte sehr gut zu respektieren. Ja, also wenn Sie dann aber auch Ihren Organspendeausweis bei sich haben und auch dann damit vermerken, ich möchte keine Organspende, sodass auch die Angehörigen aus dieser schlimmen Situation des Nichtwissens, was derjenige gewollt hätte, heraus sind, dann denke ich, sind diese Einstellungen gut zu respektieren. Was ich jetzt nicht so gut respektieren kann, wenn jemand aus diffusen Ängsten heraus, was passiert eigentlich im Krankenhaus, lieber mal sagt, ach, ich bin da wahrscheinlich gar nicht richtig tot. Und dann möchte ich das nicht. Und so differenziert, wie Sie das für sich persönlich erklärt haben, Herr Zickendrath, denke ich, dass Sie zu der ersten Kategorie gehören.
Okay, wollte ich hören, ja. Die Frage berührt natürlich einen wichtigen Punkt, den wir alle nicht beantworten können. Letztendlich, was geschieht nach dem Tod? Gibt es so eine Art Weiterleben danach? Ich denke, es hängt damit zusammen. Ich wollte noch sagen, also Sie sagten, Hirntod, okay, ist für Sie richtig tot. Es wurde aber eben auch klar gesagt, ab einem bestimmten Punkt ist eine Organentnahme nicht mehr möglich. Und das ist eben das, worauf ich abhebe. Das ist meiner Meinung nach sagen, es scheint ja einen Unterschied gibt zwischen Mausetod und klinisch tot, um es nochmal so zu formulieren. Ja. Und es gibt ja, und darauf berufe ich mich letztendlich auch, auf die vielen Nahtoderfahrungen, die es gibt. Es gibt bekanntermaßen von unter anderem Elisabeth Kübler-Ross diese Nahtodbeschreibung. Und es gibt Menschen, die zurückgekommen sind. Und ich meine es, meine Glaube zu wissen, glaube, dass es genau an diesem Punkt dieses Prozesses gewesen ist. Also ich habe, natürlich, klar, ich verstehe auch die Not der vielen Menschen und viele warten auf ein Organ. Und wenn sich jemand dazu bereit erklärt und das von sich aus tut, habe ich den gleichen Respekt, den Sie mir gerade bekundet haben. Aber halt, ich möchte betonen, ich finde es ein wichtiger Punkt in der ganzen Sache, dass wir von einer Sache sprechen, die wir letztendlich gar nicht so genau beurteilen können. Also nicht medizinisch, das nicht, ja, aber spirituell. Und was mich so ein bisschen aufgebracht hat auch in jüngerer Zeit, war der Vorschlag von Karl Lauterbach, dass den, ja, mehr oder weniger den Parlamentsbeschluss von, ich weiß es nicht, vor 3-4 Jahren, ich weiß nicht, was genau es war, der nach langem Ringen erzielt wurde, den rückgängig zu machen. Er hat es nicht so gesagt, aber ich hatte das Gefühl, es kann doch nicht sein, dass da ein Parlamentsbeschluss gefällt wurde zu einer ganz entscheidenden Frage und dann versucht man den von Zeit zu Zeit wieder in Frage zu stellen und einfach eine neue Entscheidung auf den Weg zu bringen. Das ist für mich völlig inakzeptabel. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich verstehe durchaus, wenn man aufklärt und die Menschen dazu bringen will, dass sie bewusst nachdenken und dann sagen, ja oder nein. Also da bin ich ganz bei Ihnen.
Mhm. Herr Professor Braun, nochmal zu Herrn Ziegenrath.
Ja, Herr Ziegenrath, vielen Dank für die, muss man sagen, Ausführungen. Und ich glaube, das, was Sie beschreiben, ist historisch zu erklären, weil wir haben ja ein Dilemma in den Fortschritten der Medizin, insbesondere in der Intensivmedizin und in den Möglichkeiten der Beatmung. Wenn wir jetzt mal weit zurückgehen, ist die maschinelle Beatmung erfunden worden und es konnten Patienten auf einmal weiterleben, weil man eben künstlich beatmen konnte. Und es gab eine Virusinfektion, das ist länger her, in Norwegen, wo Kinder auf der Intensivstation lagen und keinen Atemantrieb mehr hatten und damit künstlich beatmet werden mussten. Und dann war die schwierige Entscheidung, es gab nicht genug Beatmungsmaschinen, welche Kinder kann man jetzt neu an die Beatmungsgeräte nehmen und wo muss man die Therapien beenden, weil diese Kinder keine Chance mehr haben. Und daraus haben sich ja auch, sage ich mal, dann weitere Entwicklungen noch ergeben und wir haben eine der modernsten Intensivmedizin. Das, was Sie gerade eben berichten, auch mit Nahtod und so weiter, das sind Dinge, die können Sie erfahren, nicht unter den Voraussetzungen, wenn wir jetzt eben über den irreversiblen Hirnfunktionsausfall sprechen. Das heißt, Sie haben ja hier eine Diagnostik nach einem Protokoll der Bundesärztekammer. Sie haben speziell dafür ausgebildete Fachärzte, Neurologie, Neurochirurgie. Und dann läuft es erstmal so ab, dass Zustände ausgeschlossen werden müssen, die letztendlich vortäuschen können, dass irgendein Problem da ist, wie Unterkühlung, Vergiftung und so weiter. Ja, das muss erstmal gewährleistet sein, dass unter Normbedingungen letztendlich dann eine Diagnostik erfolgen kann. Diese Diagnostik prüft dann, ob Sie noch Reflexe haben, ob Sie noch einen spontanen Atemantrieb haben. Und dann kommt die Prüfung einer Irreversibilität. Das heißt, dort erfolgt in der Regel dann nochmal eine Bildgebung, wo man sieht, dass das Gehirn nicht durchblutet ist. Das sind alles Dinge, die sind vorgeschrieben. Und wenn Sie das abgeschlossen haben und nur dann, ja, wird der Tod bescheinigt. Wenn da irgendwelche Zweifel sind, dann passiert das ja nicht. Das muss erstmal klar sein. Und das andere, was Sie sagen, mit dem Eingreifen in den Sterbeprozess. Angenommen, Sie haben jetzt diese Situation, dass Sie eine schwere Hirnschädigung haben und die Ärzte sagen, die Neurologen, die Neurochirurgen sagen, wir können hier nicht mehr sinnvoll therapieren. Wir müssen das Therapieziel ändern. Dann ist ja ganz wichtig, Ihre Selbstbestimmung am Lebensende. Wenn Sie sagen, ich will das nicht, ich will keine Apparatemedizin, ich will keine Organspende, dann werden die Geräte abgestellt. Auch das ist ein Eingreifen in den Sterbeprozess. Aber es ist auch, sag ich mal, schwierig in einer solchen Situation, ethisch schwierig, die Geräte dann weiterlaufen zu lassen. Und das haben Sie natürlich auch in dem Moment, wenn Sie die Diagnostik abschließen. Sie wissen, Sie haben einen Sterbeprozess, dann ist natürlich mit Abschluss des Protokolls für den irreversiblen Hirnfunktionsausfall dann eben entsprechend der Zeitpunkt des Todes, der, wo Sie es feststellen. Ob Sie dann vorher schon gestorben waren oder hinterher, das ist natürlich so ein Thema, da kann man lange diskutieren, dass einige Zellen länger leben, wie Knorpelzellen, weil die eben schlecht durchblutet sind. Das ist klar.
Herr Ziegenrath.
Ja, okay.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Aspekt und dass Sie ganz klar gesagt haben, ich möchte meine Organe nicht spenden und das auch sehr gut belegt haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig heute. Wir wollen hier niemanden unter Druck setzen. Wir wollen auch niemanden dazu bringen. Also Professor Braun und Frau Riemer, ganz sicher haben Sie ein Interesse daran, dass sich noch mehr Menschen für die Organspende interessieren. Aber es ist eben auch wichtig, die andere Seite zu hören. Deshalb danke ich Ihnen sehr für diesen Anruf aus Hamburg. Martin Werner aus Nürnberg. Guten Morgen, Herr Werner.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe an sich jetzt nur eine Frage, und zwar, warum schafft man eigentlich keine Anreize, damit man mehr Organspender kriegt? Also ich könnte mir einfach vorstellen, wir sind ja schließlich im Kapitalismus, dass man sagt, okay, jeder, der das macht, ein Jahr im Organspendeausweis, bekommt halt 200 Euro oder sowas. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das erfolgreich wäre.
Der soll das, wenn er sein Kreuz macht im Ausweis, ja, ich möchte Organe spenden, dann soll er dafür bereits 200 Euro bekommen.
Ja, klar.
Mhm. Ja, eine Idee, Frau Riemer?
Ja, guten Morgen, Herr Werner.
Guten Morgen.
Ja, ich als Transplantierte habe da ein bisschen eine andere Ansicht. Und nach den vielen Gesprächen auch mit Menschen, die sich entscheiden wollen zur Organspende, ja oder nein. Also wir haben in Deutschland aus ethischer Sicht eigentlich den Anspruch des Altruismus. Das heißt, wir haben ist eine absolute Freiwilligkeit. Und eigentlich möchte ich als Transplantierte nicht ein Organ erhalten, was irgendwie aus Geldnot heraus gespendet worden ist und eigentlich den inneren Überzeugungen des Menschen gar nicht so entspricht. Sondern
das
sollte
aber
schon
ziemlich
ein
luxuriös, der Gedanke, den Sie da haben. Ich meine, es geht um Leben und Tod. Und ob ich da jetzt noch den dann Wert drauf legen kann, dass ich jetzt also ein moralisch sauberes, muss man sagen, eine moralisch saubere Leber bekomme. Also ich weiß nicht, ob man sich das leisten sollte irgendwo. Ne?
Ja klar, das ist natürlich eine Einsicht des Einzelnen. Auf der anderen Seite, wo wollen wir denn da die Grenzen ziehen? Wollen wir für die Lebensspende dann 5.000 Euro geben oder 10.000 Euro? Also dann kommen wir ganz schnell in Richtung Organhandel und das ist ja das, was wir gar nicht wollen.
Nee, wieso denn? Das ist doch eine ganz klare Sache. Ich sage halt meine Organe, ich spende meine Organe und erhalte sozusagen für diese Einwilligung, was weiß ich, 200 Euro. Und dann ist das ja halt so, dann wenn ich dann halt dementsprechend in Frage komme, dann ist ja, das ist ja auch eine freiwillige Sache. Ich habe das ja freiwillig gemacht. Ich habe das jetzt nicht, ich verkaufe ja nicht meine Organe, sondern ich für meine Einwilligung kriege ich halt 200 Euro. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus dazu führt, dass mehr Organe, also das ist halt, dass es erfolgreich wäre. Ja. Ich weiß nicht, ob man da so moralisch, weiß ich nicht, also ob man sich das...
Herr Werner, wie ist es denn aktuell bei Ihnen? Überlegen Sie noch, ob Sie Spender werden möchten? Sind Sie es vielleicht schon? Also haben Sie schon den Ausweis und haben Sie da Ja oder Nein eingetragen? Wie sieht es
an? Ich habe an sich so ähnliche Bedenken oder wie auch immer oder Überlegungen wie der Protagonist vor mir, also der Zickengrat hieß er, glaube ich. Ja. Ja. Also die Argumentation kann ich an sich sehr gut nachvollziehen, ja, irgendwo, aber prinzipiell, ich bin da noch in einem Prozess, ja, irgendwie, ne? Also, aber ich hab mir das halt so überlegt, dass das, was weiß ich, was für jeden Blödsinn ist, Kohle da, also warum soll man nicht einfach da ein Budget machen und sagen, okay, das kostet ja jetzt nicht die Welt, wenn man so will, denke ich mal.
Es gab auch schon mal die Überlegung, dass von einem renommierten Ökonomen, dass man den Angehörigen eines Organspenders die Beerdigung zahlt. Das hört sich auch zunächst mal eigentlich sehr vernünftig an und denkt, warum eigentlich nicht? Weil er hat ja für die
finde ich auch gut.
Für die Gesellschaft was Wichtiges getan. Und wenn man dann so ein bisschen aber um die Ecke denkt, weiß man dann aber nicht mehr, ob der Angehörige vielleicht dann doch im Sinne des Verstorbenen entschieden hat oder ob er, Entschuldigung, oder ob er die doch teuren Beerdigungen im Hinterkopf haben und sagt, naja gut, dann stimmen wir halt bei der Tante so und so oder bei dem Onkel oder bei dem Vater zu, obwohl uns das eigentlich nicht so recht ist.
Achso, die Angehörigen. Nee, das finde ich nicht gut. Also ich finde halt, wenn ich sage, okay, das könnte ich mir auch vorstellen, man könnte es ja auch so machen, wenn, dann muss ich schon selber mein Kreuz machen. Also meine Angehörigen möchte ich da nicht mit drin haben.
Ja.
Ne?
Ja.
Und
ja,
dann würde ich halt sagen, okay, wenn ich quasi, ich bin Organspender oder ich bin damit zu bereit und wenn es dazu kommt, dass man dann die Beerdigungskosten übernimmt, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Also
ne? Das,
es haben jetzt sicherlich viele gehört, Ihren Vorschlag, aber was Sie ganz Wichtiges gesagt haben und ich glaube, das sollten wir noch viel mehr in den Vordergrund. Jeder sollte selbst sein Kreuz machen und nicht die Angehörigen belasten.
Ja, das auf
unabhängig
jeden Fall,
jetzt von dieser finanziellen Vergütung oder
dann,
nein.
Dann schon selber. Ne? Also
aber das ist wirklich das, was jeder selbst machen sollte. Ja. Und wie gesagt, diese Vergütung, momentan ist es nicht so. Vielleicht wird es irgendwann mal so werden. Wahrscheinlich aber eher im Zuge des Altruismus, der ja auch wichtig für die Organspende ist, um Vertrauen in der Organspende zu behalten. Wahrscheinlich wird das eher nicht der Fall sein. Aber wichtiger Hinweis, jeder sollte selbst seine Entscheidung treffen.
Herr Werner, danke schön für die Idee aus Nürnberg. In dem Zusammenhang, Herr Braun, würde ich gerne nochmal auf die Entscheidungslösung und die Widerspruchslösung kommen, damit wir das noch mal genau erklären, was gilt.
Also wir sind ja von der erweiterten Zustimmungslösung gekommen und sind dann im Parlament, wurde abgestimmt zwischen Widerspruchslösung, Entscheidungslösung und es wurde die Entscheidungslösung dann gewählt. Das heißt, momentan ist der Wunsch, dass sich alle Bürger entscheiden. Es kann aber keiner gezwungen werden, sich zu entscheiden. Das ist genau der Punkt, an dem wir sind, dass nach wie vor Organspende von vielen für gut befunden wird, aber nicht entschieden wird. Mhm. Und die Patientenverbände haben nochmal den Gesundheitsminister angeschrieben, weil dieses Dilemma im Grunde den Zustand nicht verändert, den wir zuvor hatten, und haben ihn gebeten, nochmal über die Widerspruchslösung nachzudenken, sodass da wieder Diskussionen jetzt aufgekommen sind. Er sich auch am Tag der Organspende klar dazu geäußert hat, dass er sich bemüht, eine Widerspruchslösung nochmal zu favorisieren. Das ist natürlich aus der Not raus, dass Patienten auf den Wartelisten versterben und dass wir eben auch dieses Dilemma haben, was wir gerade gehört haben. Das war eine klare Aussage. Nee, ich will nicht, dass meine Angehörigen damit belastet werden. Aber viel zu viele lassen dieses Thema liegen, ja, und die Angehörigen werden belastet. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir eben sehen, wenn eben selber eine Entscheidung getroffen wird, eine höhere Zustimmung da ist, als wenn eben Angehörige entscheiden, die dann eher das verweigern. Und das ist
vor
ja nicht
allen Dingen in der Situation, in der ein Angehöriger dann ist. Also dann ist mein Vater, wer auch immer, Familienmitglied, Freund gestorben und dann muss ich in dem Moment, ja, entscheiden.
Und im Zweifel repräsentiert es eben nicht die Entscheidung, ja, des Verstorbenen. Mhm. Und das ist ja das, wo man eben ganz klar sagen muss, bitte entscheiden Sie sich, lassen Sie sich aufklären, klären sich selber auf. Mhm. Ja. Und dann, wenn Sie sich entschieden haben, teilen Sie diese Entscheidung eben auch mit.
Ute Kaiser ruft uns an aus Lübeck. Guten Morgen, Frau Kaiser.
Guten Morgen. Ja, ich habe seit ein paar Jahren schon einen Organspendeausweis in der Tasche, aber ich habe kaum Verwandte, also nur eine Nichte und so weiter. Und ich bin jetzt 75 Jahre alt, relativ gesund, sage ich mal, und möchte aber, denke darüber nach, ob ich meinen Körper nicht der Wissenschaft zur Verfügung stelle. Und ich weiß aber nicht, bin hin und her gerissen, was ich jetzt machen soll, weil eigentlich brauche ich keine Grabstelle oder so, weil es niemanden geben wird, der die besucht. Das sehe ich jetzt auch ganz kühl. Also ich habe da jetzt keine Probleme mit, aber es ist, ich überlege wirklich, wie ich das anstellen soll und meinen Körper sozusagen nach meinem Ableben der Wissenschaft zur Verfügung stelle.
Sie sagen, Sie sind hin und her gerissen. Was spricht dafür?
Ja, dafür spricht, dass es keine Grabstelle geben, ja, muss. Und dann hat mein Körper wenigstens irgendwie noch was Gutes getan sozusagen, mhm, für die Nachwelt.
Und das Gegenargument, das Sie so für sich überlegen? Also was lässt Sie zögern?
Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ach ja, und dann habe ich noch eine Sterbeversicherung abgeschlossen. Aber ich denke immer mehr, dass es ja keinen Sinn macht, weil ich weiß auch nicht, es wird ja denn keine Beerdigung geben oder. Tut mir leid, dass ich mich jetzt so dämlich ausdrücke.
Nein, ich finde das ganz toll, dass Sie das auch so persönlich erzählen. Also das sind ja Gedanken, die vermutlich auch viele von uns umtreiben. Herr Braun, den Körper der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, klingt für mich, ich sage das jetzt auch nur persönlich, klingt für mich sehr edel.
Ja, das ist sehr ehrenvoll von Ihnen, dass Sie solche Überlegungen anstellen. Körperspende heißt ja zum Beispiel, dass Ihr Körper dann nach dem Tod Medizinstudenten zugutekommt, die dann Anatomie lernen und eben präparieren zum Beispiel. Und dann ist aber keine Organspende wenn Sie so wollen, im Grunde erstmal möglich gedanklich. Es ist wahrscheinlich eine sehr seltene Koinzidenz, dass Sie vorher noch Organspender werden sollten, wo dann hinterher immer noch der Körper dann eben, sag ich mal, der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden könnte. Das wäre natürlich jetzt wieder so eine ganz seltene Konstruktion. Aber wenn Sie das möchten, dass Sie eben Körperspender werden, dann müssten Sie sich auch, wenn Sie aus Lübeck kommen, vielleicht mal in der Uniklinik dort vorstellen, der Anatomie, und sich einen Körperspenderausweis besorgen und mal dort das besprechen, dass Sie das dann eben verfügen. Da gibt es eben auch einen Vorgang, den Sie dann eben einhalten müssten. Das wäre die Anatomie am UKSH in Lübeck, die für Sie zuständig wäre. Die haben Formulare. Und ich muss jetzt ein bisschen passen. Ich glaube, das ist mit einem finanziellen Aufwand, den Sie leisten müssen, auch verbunden. Da sollten Sie sich auch einmal informieren.
Worin besteht der finanzielle Aus?
Das erklären die Kollegen dort.
Frau Riemer, wissen Sie das zufällig?
Nein, kann ich auch nicht sagen.
Ich hatte nur neulich mal einen Patienten, der eben auch genau dieses gewünscht hatte. Und ich war selber so ein bisschen erstaunt, dass die Patienten dann eben dafür einen Aufwand leisten müssen.
In der Tat, das ist sehr erstaunlich. Also wenn ich doch schon, so wie Frau Kaiser, überlege, meinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen und die sagen, ja, das dürfen Sie gerne bezahlen und das dürfen Sie auch gerne tun, das ist schon merkwürdig.
Ja, das finde ich allerdings nicht so. Ja.
Aber wichtig ist festzuhalten, also es macht einen Unterschied, ob ich einen Organspendeausweis oder einen Körperspendeausweis habe.
Ja, aber wie gesagt, es gäbe eine seltene Koinzidenz, aber das ist unwahrscheinlich, dass das eintritt.
Aha. Also soll ich es einfach so lassen?
Gehen Sie doch mal in die Anatomie in Lübeck und informieren Sie sich. Das ist ja immer das Wichtigste, ist doch die Information. Und fragen Sie dort mal nach. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll.
Ja, gut, dann mache ich das, okay.
Frau Kaiser, vielen Dank für den Anruf.
Ja, gerne.
Und wir gehen von Lübeck nach Leipzig zu Thomas Bötig. Guten Morgen, Herr Bötig.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Wie sind Ihre Gedanken zur Organspende?
Meine Gedanken gehen in verschiedene Richtungen. Ich habe mal in einem Kino einen Film gesehen, wo praktisch eine Frau die Augen ihres verstorbenen Mannes wiedererkannt hat, oder je nachdem. Und meine Frage ist, bekommen die Hinterbliebenen Informationen, wo die Organe hingegangen sind? Gibt es die Möglichkeit, solche Informationen überhaupt zu bekommen?
Herr Braun, wie ist das? Oder Frau Riemer?
Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Guten Tag, Herr Bötig. Ja, die Organspende in Deutschland ist grundsätzlich anonym. Das heißt, die Angehörigen der Organspender bekommen keine Informationen, an welche Personen genau die Organe gegangen sind. Aber sie bekommen von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, das ist die Organisationsinstitution für die Organspende, bekommen sie Informationen, an welche Art Mensch die Organe gegangen sind, also dir das Herz ist an einen 50-Jährigen und so weiter gegangen, wurde erfolgreich transplantiert und und man kann sich auch immer wieder erkundigen, ob diese Menschen zum Beispiel noch leben. Ich weiß, dass das manche Angehörige von Organspendern auch machen, aber genau die Person, da bekommt man keine Informationen drüber.
Und es ist auch nicht möglich, das an diese Bedingungen zu knüpfen, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt einen Organspendeausweis, möchte aber gern, wenn meine Liebste oder meine Kinder das wollen, dass sie erfahren, wo meinetwegen das Herz ist oder so.
Das geht leider aus rechtlichen Gründen in Deutschland nicht, sondern das ist per Gesetz, die Anonymität ist per Gesetz so geregelt. Und für mich als Empfängerin muss ich jetzt mal sagen, ist es, glaube ich, auch eine ganz vernünftige Regelung, weil ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel jedes Schicksal eines Organspenders, was zu seinem Tod geführt hat, wissen wollte und wie das genau bei meinem Organspender abgelaufen ist oder in anderer Richtung. Vielleicht ist man dann enttäuscht, welche Person das Herz bekommen hat, aber es ist eben ein Mensch, der krank war. Aber vielleicht hätte ich mir einen jüngeren oder älteren Menschen gewünscht. Und das, denke ich, liegt nicht in unserer Macht, sondern das müssen kompetente Instanzen entscheiden. Und
finde ich schade, aber ist halt dann
nicht. Weil
ich will 100 oder 90 werden, da ist dann sicher auch nicht mehr viel zu machen, aber.
Also wie gesagt, wir haben ja gerade gehört, also mit über 80 und mit über 90 kann man sogar noch Organe spenden. Aber auf der anderen Seite, ich weiß auch, dass viele von unseren Transplantierten eigentlich gerne einen persönlichen Kontakt zu den Angehörigen hätten. Aber es ist eben nicht möglich. Und ich habe vorhin auch erzählt, ich habe einen Dankesbrief geschrieben und habe den anonym geschrieben und bin eigentlich damit auch sehr zufrieden.
Ja, diese durch die Hintertür, das kann ich nicht, weil wenn ich weiß, dass der nicht ankommt, dann ist mir der Brief auch nichts. Aber trotzdem vielen Dank.
Wir haben doch,
der
zu danken.
Der kommt an. Der ist schon angekommen. Und zwar ist der über die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kommt der bei den Spenderangehörigen an. Und auch die Spenderangehörigen können Briefe schreiben an die Empfänger. Das geht über diese Organisation, aber das geht anonym. Mhm.
Okay. Ja, also. Herr Bötig, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Leipzig. Frau Riemer, Sie leben jetzt seit 26 Jahren mit einer transplantierten Leber. Was für eine Krankheit haben Sie gehabt? Wie ist Ihre Geschichte?
Ja, meine Geschichte fing eigentlich damit an, dass ich vor ca. 24, 25 Jahren eine schwere Lebererkrankung entwickelt hatte und nochmal 10 Jahre vorher mit einer rheumatischen Krankheit begonnen hatte und dort immer wieder auch Medikamente bekam, zum Schluss auch ein Medikament, das ich gar nicht vertragen habe, sodass alle Leberwerte wirklich durch die Decke gingen. Das bekam man nie richtig eingefangen. Das war wohl ein Grund für schließlich das Versagen der Leber. Vielleicht waren es noch andere Gründe mit dabei, autoimmune Aspekte, weil auch meine erste Krankheit eine autoimmuner Natur war. Im Endeffekt weiß man es nicht ganz genau, warum die Leber dann so schnell in eine Zirrhose übergegangen ist. Aber es war zumindest sehr klar, dass ich über kürzere Zeit als längere Zeit versterben würde, wenn ich kein Spenderorgan bekommen würde. Und das war natürlich schon mal eine sehr schockierende Nachricht. Die ganze Familie war eigentlich sehr betroffen von dieser Nachricht. Jeder wusste, in welche Richtung das gehen kann. Und ich habe in der Wartezeit so gelebt zwischen Bangen und Hoffen, kann man eigentlich sagen. Mhm. So auf der einen Seite habe ich mit meinem Mann und der Familie besprochen, was man so bespricht. Man weiß, dass das Leben zu Ende geht. Ich war damals 44. Und auf der anderen Seite habe ich so wie in einer anderen Schublade doch drauf gehofft, auf das große Wunder, dass doch noch ein Spenderorgan für mich zur Verfügung stehen könnte.
Und das große Wunder ist geschehen. Wie ist das denn? Also Sie haben gewartet, das heißt, man ist ständig in Bereitschaft und ist im Grunde genommen jeden Tag sitzt man auf einer gepackten Tasche oder wie war das bei
Ihnen? Ja, schon so ähnlich. Also das war damals der Grund, damals waren Handys ja noch gar nicht so üblich. Das war der Beginn der ersten, das war der Grund, warum wir uns ein Handy angeschafft haben, weil man eigentlich ständig erreichbar sein muss für den ersehnten Anruf. Wir haben ein Organ für Sie, was wir von der Uniklinik dann auch bekommen haben, diesen Anruf. Ich bin damals in Heidelberg transplantiert worden und war auch lange Zeit im stationär und als der Anruf kam oder die Nachricht kam, war ich wirklich auch gerade wieder stationär in Heidelberg, sodass ich keine Anreise hatte. Aber trotzdem waren die Unsicherheiten, die Ängste waren da. Mein Mann hatte mich gerade besucht, war wieder auf der Heimreise, als die Nachricht kam. Und habe gedacht, jetzt sehe ich meinen Mann vielleicht nie mehr, wenn ich die Operation nicht überlebe. Ja, und solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Also es ist nicht nur dann die große Freude, die man dann empfindet, sondern auch viele Ängste vor der Operation. Aber es ist alles gut gegangen. Ich wurde operiert damals in einer 9-stündigen Operation. Damals haben die Operationen immer noch ein bisschen länger gedauert, als es vielleicht heute der Fall ist. Und ich konnte nach circa 10 Tagen auf der Intensivstation schon wieder auf die Normalstation verlegt werden. Hatte wenig Muskulatur, war sehr schwach, hatte die eine oder andere Komplikation hinter mich gebracht, mit einer Abstoßungsreaktion, die man aber medikamentös wieder hatte einfangen können und anderen Dingen, aber es ging zunehmend aufwärts und ich sag jetzt mal im Juni, wirklich fast genau heute vor 26 Jahren hat die Transplantation stattgefunden und von Juni bis Oktober hat es ungefähr gedauert, dass ich wieder Kräfte hatte und dass ich wieder im Leben war und fast alles zu Hause machen konnte, Treppen steigen, längere Strecken gehen und so weiter.
Und zwar so im Leben, dass Sie eben auch diesen Verein Lebertransplantierte Deutschland nicht nur kennengelernt haben, sondern dass Sie auch inzwischen dessen stellvertretende Vorsitzende sind und Sie haben für Ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Vor 5 Jahren. Nachträglich nochmal Glückwunsch.
Vielen Dank, dass Sie das erwähnen. Ist mir fast peinlich, aber auf der anderen Seite, ich bin wirklich jetzt seit 25 Jahren ehrenamtlich tätig, in der Patientenberatung, in der politischen Patientenvertretung, im Aufbau und Stabilisierung des Patientenverbandes. Und also ich denke, nicht für mich ist das wichtig, das Bundesverdienstkreuz, sondern auch auf die Würdigung des Ehrenamts.
Ja.
Weil wir sind doch Menschen, die dann anderen Menschen zur Seite stehen in der Situation und die sich auch sehr viel um die Information über die Organspende in der Bevölkerung kümmern. Und es sind viele Dinge, die würden sonst nicht geschehen, wenn es das Ehrenamt, also nicht in dem Umfang geschehen, nicht von uns aus geschehen, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe. Also das ist, glaube ich, ein ziemliches Add-on für die Gesellschaft. Und deswegen freue ich mich und bin auch deswegen sehr stolz über diese Auszeichnung.
Christine Höbermann aus Hannover schreibt, für mich ist eine der sichersten Optionen auf ein Leben nach dem Tod eine Organspende. Wenn alles gut geht, lebt ein Teil von mir in einem anderen Körper weiter, in wem auch immer. Andrea Jakobs fragt, wie viel Zeit bleibt den Angehörigen beim Sterbenden am Bett Abschied zu nehmen? Gibt es nicht großens, also sie fragt auch bei dem Toten, vom Toten Abschied zu nehmen, nicht nur vom Sterbenden, sondern vom Toten Abschied zu nehmen. Gibt es nicht großen Zeitdruck, um die Organe zu entnehmen, trotz der künstlichen Beatmung, Herr Braun?
Also es sollte für die Angehörigen immer genug Zeit mit eingeräumt werden und es besteht ja auch die Möglichkeit, dies zu tun, wenn die Organspende abgeschlossen ist, sodass dann die Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen können.
Mhm. Carsten Ballerjahr fragt vor vielen oder erzählt, vor vielen Jahren hatte ich mich einmal mit der Organspende beschäftigt und gelesen, dass die Organentnahme oft ohne Anästhesie erfolgt. Demnach sei der irreversible Hirnfunktionsausfall mit der kaum nachprüfbaren Annahme verbunden, dass es dann kein Schmerzempfinden mehr gibt. War bzw. ist das so korrekt? Also wie sieht das heute aus? Kann eine Organentnahme unter Anästhesie erfolgen? Und kann man das entsprechend angeben bei der Zustimmung zur Organspende?
Das Gewebe im Gehirn ist ja nachweislich nicht durchblutet. Und damit ist es natürlich auch schwierig, Medikamente zur Wirkung zu bringen. Das funktioniert nicht. Was aber der Fall ist, dass die Hormone eben nicht in der Form produziert werden, die Kreislauffunktionen eben entgleisen können, sodass dann eben auch der Kreislauf zusammenbricht. Und sie haben bei einer Entnahme entsprechende Muskelreflexe, wenn sie zum Beispiel den Schnitt machen, um die Bauchdecke zu öffnen. Und dafür ist es sinnvoll, dass dann ein Medikament gegeben wird, um die Bauchmuskulatur zu entspannen oder eben auch den Blutdruck zu regulieren. Aber der Begriff Narkose ist in dem Zusammenhang falsch. Sie haben jemanden dabei, der Medikamente eben für Relaxantien und für Blutdruckmedikamente eben appliziert.
Mhm. Diana Marquardt schreibt, was mir Probleme bereitet, ist, dass lediglich aufgrund der Dringlichkeit entschieden wird, unabhängig zum Beispiel vom Alter. Auslöser dafür war eine Sendung im Radio, in der ein älterer Mensch bereits auf seine zweite Herztransplantation gewartet hat. Irgendwann sollte man eben akzeptieren, dass nicht alles, was möglich ist, auch getan werden muss, vor allem, wenn ein jüngerer Mensch dadurch länger warten muss.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist schon sehr speziell, weil es hier, sag ich mal, in medizinische Details geht, was die Vergabe von Organen, die Zuordnung von Organen angeht. Wir sind verpflichtet, dies nach medizinischer Dringlichkeit und Erfolgsaussicht zu tun. Medizinische Dringlichkeit können Sie sehr gut mit Werten, Parametern abbilden, wohingegen Erfolgsaussicht etwas schwieriger ist. Und wir wissen eben, dass Patienten zum Beispiel, die auf einer Intensivstation liegen, eben kränker sind und eventuell ein schlechteres Ergebnis haben als Patienten, die von zu Hause reinkommen. Und die Kriterien sind halt aufgrund des Spenderorganmangels auch so zugespitzt, dass sie wirklich den Leuten, bevor sie versterben, die Chance geben wollen. Deswegen rückt die Dringlichkeit immer weiter in den Vordergrund.
Also man sagt, glaube ich, auch Dringlichkeit vor Erfolgsaussicht?
Nein, es soll gleichberechtigt sein, aber das ist genau das, weil es sich weiter in Richtung Dringlichkeit entwickelt, müssen wir wieder gegensteuern und die Erfolgsaussicht mehr in den Vordergrund rücken. Das ist zum Beispiel bei der Vergabe für Lungen schon erfolgt. Da ist der Vergabealgorithmus verändert worden, dass eben ein G-Test mit eingebaut wurde, der dann anzeigt, welche Patienten besser in eine Operation, aus einer Operation herausgehen. Aber wir haben das natürlich ganz extrem bei der Lebertransplantation, wo Patienten eben mit einer Sterbewahrscheinlichkeit in den nächsten 3 Monaten von 85% in eine OP gehen. Ja, die sind also kurz vor Tod Und wir haben ein Einjahresüberleben mit der Transplantation von über 80%. Das zeigt im Grunde die Power dieser Methode, ja, wie sie helfen können, die wir aber zu wenig einsetzen können. Und natürlich wird diskutiert, ob wir nicht junge Leute bevorzugen müssen. Die kriegen auch Bonuspunkte, das wird berücksichtigt. Aber wenn sie das alles regulieren, kommen sie halt in ein sehr spezielles Regulationswerk, was sehr kompliziert ist. Das wird überprüft durch Kommissionen, die regelmäßig in die Transplantationszentren gehen, um eben Missbrauch auszuschließen. Und die werden auch regelmäßig in sogenannten Richtlinienkommissionen bei der Bundesärztekammer angepasst, die Kriterien.
Mhm. Junge Menschen bringen mich auf diesen, Frau Riemer, auf den, ich glaube, er war 15 Jahre alt, ein Jungen aus Berlin, der beim Fußballspiel von einem gegnerischen Spieler so zusammengeprügelt wurde, dass er für hirntot erklärt worden ist. Und die Eltern haben einer Organspende zugestimmt. Hatten Sie Kontakt mit diesen Eltern oder was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das erfahren und gelesen haben?
Also ich hatte selber natürlich keinen Kontakt mit diesen Eltern. Das ist außerhalb unseres Tätigkeitsbereichs, sagen wir mal. Wir haben eher Kontakt zu transplantierten Patienten, aber natürlich verfolgen wir diese Presse und da kriegt man immer Gänsehaut, wenn man sowas liest. Also ich denke mal, als Transplantierter natürlich ganz besonders, weil man um die Tragweite dieser Entscheidung ganz besonders weiß. Und ich denke, man kriegt auch oder man hat auch einen ganz besonderen Respekt vor diesen Eltern, die in dieser Situation diese Entscheidung getroffen haben. Das kann man nicht hoch genug einschätzen, was diese, weil speziell bei jungen Leuten, also nicht voll bis zu 16 Jahren, ist es ja nicht möglich, dass die Kinder sich selbst entscheiden oder einen Organspendeausweis mit der Entscheidung ausfüllen. Also außer ab 14 Jahre kann man sogar dagegen sprechen und es ist gültig. Aber ab 16 Jahre ist es eigentlich erst die gültige Entscheidung für die Organspende möglich. Also mussten da die Eltern für das Kind entscheiden. Und das finde ich schon eine ganz besondere Leistung. Und auf der anderen Seite, ich habe mal mit einem Vater gesprochen, insofern haben Sie recht, ich habe auch mit diesen Menschen Kontakt. Der wurde mal gefragt bei seiner vierjährigen Tochter, ja, war es für dich nicht eine Zumutung, dass man dich in dieser schlimmen Situation auch noch auf die Organspende angesprochen hat? Und er hat dann ganz klug geantwortet und gesagt, eigentlich nicht, weil es wäre eigentlich eine Zumutung gewesen, wenn ich im Nachhinein erfahren hätte, dass Organspende möglich war, aber ich dann gar keine Möglichkeit der Entscheidung mehr gehabt hätte. Also insofern ist diese Frage nach der Organspende, ich glaube, auch in diesen Situationen was ganz Wichtiges. Und damit die entsprechenden Eltern auch die alle Möglichkeiten, alle beiden Möglichkeiten der Entscheidung eben haben. Mhm.
Alexandra Friedrich ruft uns an aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Friedrich.
Ja, guten Morgen. Hi.
Grüße Sie. Wie ist Ihre Meinung zur Organspende oder wie sind Ihre Erfahrungen möglicherweise auch?
Also meine Meinung ist auf mich ganz persönlich bezogen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren einen Organspendeausweis und sage, nehmt alles, was ihr brauchen könnt, ihr könnt es haben.
Wie kommt das, dass Sie das sagen, nehmt alles, was ihr brauchen könnt?
Ja, also wir hatten ja vorhin einen Vorredner aus Hamburg, der gesagt hat, er sieht das als einen Eingriff in den spirituellen Sterbeprozess. Vielleicht bin ich da nicht spirituell genug, aber insbesondere hat bei mir auch zu der Auseinandersetzung damit geführt, dass mein Vater selbst eine Leber gebraucht hat. Also er hat sich in den 70er Jahren über eine Bluttransfusion mit Hepatitis C infiziert, was wir in den 90er Jahren dann erfahren haben. Und dann ging es ihm einige Jahre auch noch gut, aber irgendwann war klar, er wird also eine neue Leber brauchen. Und was ich gerade gehört habe, dieses Wanken zwischen Hoffen und Bangen, das ist mir doch sehr vertraut. Das war bei uns einfach auch viele Jahre, weil, ja, da war er nicht weit vorne auf der Liste, dann war er weit vorne, weil das so dringlich war, aber es ging ihm so schlecht, dass er nicht operiert werden konnte. Und das ging so weit, dass ich dann irgendwann auch überlegt habe, eine Lebensspende, also eine Teilspende zu machen. Mein Vater hatte, weil inzwischen ist er verstorben, Blutgruppe 0 negativ und ich auch. Und es ist ja dann ein bisschen schwieriger, da auch noch jemanden zu finden, der kompatibel ist. Und wir haben dann angefangen, diese Tests zu machen, ob denn möglicherweise ich einen Teil meiner Leber spenden kann. Und dann kam aber quasi in dem Moment die erlösende Nachricht, dass er eine eine Totspende bekommen hat.
Mhm. Auch das ist wichtig, muss ich nochmal die Klammer aufmachen, Herr Professor Braun. Man kann eben auch Teile seiner Leber spenden. Ich sage jetzt, weil ich keine Fachfrau bin, man muss nicht das ganze Organ spenden, sondern das geht auch in Teilen.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist eine Alternative zur postmortalen Spende, wobei die Lebensspende als subsidiär bezeichnet wird. Das heißt, wir dürfen sie nur durchführen, wenn kein postmortales Spenderorgan vorliegt. Ach so. Und über den Spenderorganmangel, den wir haben, ist ja die Situation gegeben. Wir haben ungefähr bei der Niere 25% Anteil Lebensspende und bei der Leber sind es zwischen 5% und 10%. Das klingt nicht sonderlich viel. Es ist ganz schwer für Kinder, die mit nicht angelegten Gallenwegen auf die Welt kommen, passende Organe zu finden. Dort können wir zwei Lebersegmente, die Leber hat 8 Segmente, eben einsetzen, die wir am linken Rand der Leber entfernen und übertragen. Das ist heute eigentlich der Standard. Das wird so zwischen 3 und 4 Monaten in dem Alter bei den Kindern gemacht. Und damit kann man die retten und ein Überleben, eine normale Entwicklung ermöglichen. Und bei Erwachsenen ist der rechte Lappen, der in der Regel übertragen wird, und die Leber wächst nach. Und das ist also auch etwas, was viele immer so hören. Wie ist denn das eigentlich? Aber der Leberlappen, der entfernt wird, der wächst nicht nach, sondern der Teil, der verbleibt, der vergrößert sich und die Leber passt sich wieder an das ursprüngliche Ausgangsvolumen an. Mhm. Und bei der Niere ist es eben so, dass häufig ja auch zwischen Pärchen mal die Blutgruppen nicht übereinstimmen. Und das ist jetzt gerade auch eine Diskussion, ob die Überkreuzspende zwischen Pärchen, wo dann die Blutgruppen überkreuz halt passen, aber nicht einzeln, ob das in Deutschland nicht auch erlaubt werden soll, weil es im Ausland eben auch gängige Praxis ist.
Frau Friedrich, herzlichen Dank für den Anruf aus Hamburg, dass Sie sagen, von mir können Sie alles haben im Dienste der Wissenschaft. Wir gehen zu Jürgen Nase nach Ulm. Guten Morgen, Herr Nase.
Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Ich möchte Ihnen mitteilen, weil ich die Frage und das Thema der Sendung so verstanden habe, wo stehe ich in Bezug auf die Organspende und was lässt mich zweifeln? Mhm. Möchte ich Ihnen einen ganz konkreten Grund sagen, und es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, aber ich denke, man muss es ansprechen, oder ich möchte es gerne ansprechen. Ich habe seit langem einen Organspendeausweis zu Hause und ich habe ihn nicht ausgefüllt. Und es gibt einen konkreten Anlass, warum ich bis heute zweifle, das zu tun. Und zwar, ich weiß nicht mehr den genauen Zeitpunkt, ich weiß auch nicht den genauen Ort, aber es gab einen großen Skandal über die Vergabe von Organen. Und ich glaube, oder es ist zumindest bei mir so, mein Vertrauen in die, ich würde jetzt mal sagen, in diese Seite, die das tut, es ist einfach beschädigt und auch nicht wiederhergestellt. Und ich erlebe auch keine Anstrengungen, das wiederherzustellen. Und ich glaube, es wird zwar sehr viel getan, damit die Menschen Klarheit bekommen und vielleicht bereiter sind, Organe zu spenden. Aber ich würde einfach auch die Frage stellen, wo sie diese Menschen, die dafür verantwortlich sind, da auch Möglichkeiten, das besser zu tun.
Ja, ganz wichtig, dass Sie das erzählen. Vielen Dank dafür, Herr Nase. Ich glaube, das war 10 oder 12 Jahre ist das her. Da ist in der Tat gemauschelt und behumst worden, Herr Braun. Und ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen, aber es gab diesen Skandal. Vielleicht können Sie ihn gleich nochmal erzählen. Es ist aber daraufhin auch eine Menge passiert. Nämlich es gibt scharfe Kontrollen auch in den Kliniken.
Ja, also vielen Dank, dass Sie das Thema aufnehmen, und ich glaube, es ist ganz wichtig, hier auch das Vertrauen zurückgewinnen. Erstmal bin ich sehr dankbar, dass es nicht als Organspendeskandal, wie es ja damals in den Medien initial aufgebracht wurde, genannt wird, sondern es handelt sich um Verfehlungen bei den Dringlichkeitsmeldungen auf der Warteliste zur Lebertransplantation. Das war 2012.
Da sind die Listen manipuliert worden.
Da sind Patienten künstlich hochgestuft worden durch Falschangaben.
Ja.
Und das sind wenige schwarze Schafe, worunter die Transplantationsmedizin im Grunde bis heute weiter leidet. Diese Manipulationen, die sind aufgedeckt worden. Es gab staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es ist aber nicht zur Verurteilung gekommen, weil es damals im Grunde noch nicht strafbar war, weil die Richtlinien nicht der Kompetenz unterstanden. Die werden heute vom Gesundheitsminister gezeichnet und damit ist es eben eine Straftat. Das heißt, wenn Sie den gleichen Prozess ein paar Jahre später gehabt hätten, wären die Zuständigen verurteilt worden. Da ist scharf nachgebessert worden. Das andere ist, dass
Was
wir,
heißt das scharf nachgebessert?
Naja, dass es jetzt wirklich als Straftat geahndet wird mit Gefängnis, nicht? Wenn sie sowas machen, bis zu 3 Jahre. Nicht? Und das ist etwas, was natürlich auch in vielen Bereichen uns mit der Schärfe der Kontrollen, die wir jetzt haben, es wurde eine ständige Kommission Organtransplantation bei der Bundesärztekammer eingerichtet, es gibt Prüf- und Überwachungskommissionen, die Transplantationszentren werden alle 3 Jahre oder anlassbezogen früher von einer Kommission besucht, wo ein Strafrechtler, Mediziner mit dabei ist und es wird auf Herz und Nieren eben die einzelnen Vorgänge zur Meldung überprüft.
Kommen die mit oder ohne Anmeldung?
Die melden sich sehr kurzfristig an, sodass sie sich, sag ich mal, auch dann an dem Tag unter gewissem Stress, die Unterlagen sind jetzt mittlerweile in den Zentren sehr, sehr gut auch vorbereitet, dokumentiert, also die Dokumentation hat sich wesentlich verbessert. In den Zentren, es gibt mehr Augenprinzipien bei den Entscheidungen, es gibt Transplantationskonferenzen, dort sitzen dann eben entsprechend Chirurgen, Internisten, Psychiater, Vertreter vom Vorstand, Pflege und die entscheiden dann über die Dringlichkeitsmeldung auf der Warteliste, ob jemand aufgenommen wird, abgemeldet wird. Und da hat sich so viel getan und so viel verschärft, dass man eigentlich sagen muss, es gibt keinen anderen Bereich der Medizin, der unter einer solchen Kontrolle steht. Zudem unterliegen wir der externen Qualitätssicherung, was die Überlebensraten anliegt und so weiter. Glauben Sie mir, das ist der am schärfsten kontrollierte Bereich. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass danach keine Verfehlungen mehr aufgetreten sind, dass da irgendwo eine systemische Manipulation herrschte.
Herr Nase, Ihre Argumentation war ja, dass Sie sagten, es ist seither gar nichts passiert.
Ja, es ist so, also wenn ich versuche einfach die Meldungen oder die Nachrichten zu verfolgen.
Ja.
Ich habe von der Aufarbeitung oder von der neuen Situation vielleicht auch naturgemäß nicht im selben Maß etwas erfahren wie von dem Problem. Und ich glaube, dass es vielleicht helfen würde, überhaupt auch, ich weiß es nicht, eine gewisse Transparenz, eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Offenheit, daran zu arbeiten, weil ich denke, Vertrauen ist die Schlüsselfrage.
Ja.
Und zerstörtes Vertrauen, das stellt sich nicht von alleine wieder her.
Frau Riemer, ich merke, dass Sie was sagen möchten.
Ja, ja, also ich bedanke mich auch für diese Frage. Das kommt immer wieder mal aufs Tapet. Dieser Skandal aus 2012 war das, glaube ich. Und naturgemäß, und Sie sagten das, glaube ich, schon richtig, in den Medien wird halt eher dann auf das Problem hingewiesen. Und es werden die Skandale beschrieben, als dass man die Aufarbeitung in der Breite aufzeigt. Also in den Fachmedien, im Ärzteblatt und in so weiter sind diese Schritte alle aufgezeigt worden. Und da hat man auch genau nachverfolgen können, auch in den Berichten der Prüfkommission und so weiter, hat man genau nachvollziehen können, welche Zentren alles überprüft worden sind aufgrund dieser Maßnahmen, die Professor Braun gerade schon geschildert hat. Und ich glaube, jetzt gerade vor ein paar Wochen habe ich jetzt erst gelesen, keinerlei Verfehlungen, alle Zentren arbeiten im Normbereich. Und das wäre wirklich wichtig, dass man sowas natürlich nochmal in den Fokus rückt.
Deshalb gibt
damit
es Sendungen
das
wie
jeder
unsere.
Noch mitkriegt. Ja, genau. Ja, das finde ich perfekt. Ja, deswegen vielen Dank dann, dass das hier nochmal aufgegriffen wurde.
Herr Braun, abschließend zu Herrn Nase.
Ja, ich wollte Ihnen nur einmal empfehlen, wenn Sie das lesen wollen, dann gehen Sie auf die Webseite der Bundesärztekammer unter den Bericht der Prüf- und Überwachungskommission. Dort finden Sie alle Zentren einzeln und die Prüfberichte. Das ist ganz transparent.
Herr Nase, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns nochmal darauf hingewiesen haben. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende nach Ulm. Zur Frage der Organspende schreibt uns Christian Lichtenauer, ich suche gerade meinen Organspendeausweis. Und da liegt mein Problem, diesen möchte ich nicht immer bei mir führen müssen. Meine Geschwister wissen bisher auch nicht Bescheid. Kann man die Spendenbereitschaft nicht in seiner Medizin-E-Akte hinterlegen? Herr Braun, Frau Riemer.
Also sehr gute Anmerkung. Wir haben ja alle ein Smartphone oder 2, das wir bei uns tragen, wo wir vielleicht auch unter der Health-App eingetragen haben, dass wir Organspender sind. Das ist die Information, die wahrscheinlich am besten abrufbar ist. der Organspendeausweis. Es gibt die alten Papierformate, die über die Zeit kaputt gehen, ja, nicht im Scheckkartenformat sind. Man kann sich über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die im Scheckkartenformat aus Kunststoff bestellen. Die halten gut und sind gut im Portemonnaie mit aufzubewahren. Es empfiehlt sich, den dorthin zu stecken, wo im Grunde der Perso ist, damit die Information zusammen ist. Das andere ist ganz klare Botschaft, informieren Sie Ihre Familie, Angehörigen über Ihren Wunsch. Das ist ja das, was wesentlich ist, was wir auch sehen, dass Ihre Entscheidung bei denen bekannt ist. Kommunizieren Sie bitte. Und ob Sie sich für oder gegen entscheiden, entlastet eben die Angehörigen. Ganz, ganz wichtig.
Klaus Kutscher ruft uns an aus dem Bayerischen Wald. Guten Morgen, Herr Kutscher.
Guten Morgen. Meine Frage ist praktisch damit beantwortet. Ich habe so ein Worst-Szenario entwickelt. Ich bin unterwegs mit dem Auto verunglückt, tödlich, habe aber weder Führerschein noch Geldbeutel dabei. Das heißt, kein Mensch weiß, dass ich eigentlich Organspender bin. Ja, ich werde nach einer Stunde gefunden und sagen, ja, schade, tot, ne? Was Grummelei. Und wie erfährt man etwas? Wer erfährt da etwas, dass ich eigentlich Organspender wäre und das Zeug nicht vergammelt?
Das ist eine interessante Frage, Herr Braun. Also zum Beispiel, gibt es irgendeine zentrale Stelle, die weiß, wie Herr Kutscher sich entschieden hat, dass er Spender ist oder auch nicht?
Ja, es gibt beim BfArM letztendlich ein Register, was gerade in Betrieb genommen wird, was wir dieses Jahr kriegen sollen. Das war interessanterweise sowohl bei der Widerspruchslösung als auch bei der Entscheidungslösung Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil. Und dort kann man sich registrieren lassen. Sie können sich aber auch über Notare letztendlich registrieren lassen. Da besteht auch eine Möglichkeit. Wir wissen aber aus der Schweiz, die hat diese Erfahrung auch gemacht und hat ein Register eingerichtet, dass diese Register nicht so in der Form, wie man es eigentlich erwartet, angenommen werden. Und das war auch ein Grund in der Schweiz, warum dort auf eine Widerspruchslösung dann geschwenkt wurde.
Herr Kutscher.
Ich würd noch
sagen. Ja, Frau Riemer zu Herrn Kutscher.
Ja, Herr Kutscher, eine weitere Möglichkeit ist es natürlich, die Entscheidung zur Organspende auch in der Patientenverfügung oder in der Betreuungsverfügung mit zu hinterlegen. Ja. Sogar eine ganz wichtige Möglichkeit. Und ja, die zweite Aspekt, den ich...
Da liegt, alles liegt rum.
Aha, gut.
Mein Dings war gerade, ich bin gerade unterwegs gewesen mit dem Auto, kurzes Stück, natürlich ohne Führerschein, natürlich ohne Personalausweis, natürlich ohne Geldbeutel. Das Worst-Case-Szenario. Kein Schwein weiß, wer ich bin.
Vielleicht dazu eine Anmerkung noch. Ich meine, das wird zunächst für die Rettungssanitäter und die kommen, ihnen zu helfen, ist es wahrscheinlich unerheblich. Sie sagen, gehen dazwischen, Herr Professor Braun, wenn ich was Falsches sage. Sie werden dann in ein Klinikum eingeliefert und sie werden ihre Behandlung, ihre Beatmung kriegen, so wie sie das brauchen. Man bemüht sich um sie, sodass sie möglichst wieder auf den Beinen aus dem Krankenhaus herauskommen, wenn das eben nicht der Fall ist. Und bis dahin hat man ihre Angehörigen gefunden oder man hat sie vermisst. Also das wird schon der Fall sein.
Okay.
Das heißt, am Unfallort wird sowieso nicht über Organspende entschieden oder sowas.
Ja, das war eben das Setting.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich liege da schon eine Stunde.
Ja. Herr Kutscher, das war gut, dass Sie uns das Setting mal vorgeführt haben und das Worst-Case-Szenario aufgeführt haben. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen mit der Antwort von Jutta Riemer.
Jawohl, danke schön. Übrigens eine super Sendung.
Danke Ihnen sehr. Ist ja auch dank unserer Hörerinnen und Hörer. Genau deshalb ist es eine gute Sendung. Danke für diesen Anruf. Und wir gehen zu Alice August in Berlin. Guten Morgen, Frau August.
Ja, schönen guten Morgen. Kann ich mich nur anschließen. Ist jetzt gerade sehr interessant, all dieweil ich vor kurzem eine Sendung gesehen habe, wo darauf hingewiesen wurde, dass es eine Tätowierung gibt, die anzeigt, dass man sich als Organspender zur Verfügung stellen würde. Das wird wohl kostenlos von gewissen Tätowierstudios deutschlandweit gemacht. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, ist es überhaupt bekannt? Also wenn ich jetzt mich tätowieren lasse mit diesem Symbol, Und man landet halt irgendwo im Krankenhaus oder so, ist es dann bekannt, dass das darauf hinweist oder halt anzeigt, so ähnlich wie der Organspendeausweis, dass man sich zur Verfügung stellt. Also es wird auf der Internetseite sehr deutlich gesagt, dass es den Organspendeausweis nicht ersetzt und auch die Entscheidung natürlich nicht ersetzt. Aber es ist halt so ein, hier hat jemand eigentlich schon eine Entscheidung getroffen, Hinweis.
Ist das dieser Verein, wir sind Helden? Frau Gemmer, helfen Sie, unsere junge Helden?
Das ist eine Initiative des Vereins Junge Helden.
Junge Helden, genau.
Junge Helden nennen die sich.
Ja.
Und Sie haben das jetzt schon ganz richtig vorgestellt. Das ist, ersetzt den Organspendeausweis nicht, ist aber ein starkes Statement für die Organspende. Also insofern ist das ein deutlicher Hinweis, dass der Mensch sich mit der Organspende beschäftigt hat. Aber der Entscheidungsprozess für oder gegen Organspende verläuft dennoch unabhängig von diesem Tattoo. Ja, also man sollte trotzdem mit den Angehörigen sprechen, sollte trotzdem seinen Organspendeausweis möglichst bei seinen Personalpapieren bei sich führen. Also weil es ist wirklich eine Krux, dass bei über 50% der Zustimmung zur Organspende, bei den durchgeführten Organspenden eigentlich der Wille des Verstorbenen nicht bekannt war. Und bei den Ablehnungen sind sogar über 80%. Bei allen Ablehnungen wussten die Angehörigen eigentlich bei 80% nicht den Willen. Und das heißt, man hat ganz viele dabei, wo man eigentlich gegen den Willen des Verstorbenen gehandelt hat. Und insofern ist diese Aktion eine tolle Aktion und ein wichtiges Statement.
Ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool, die haben halt auch so darauf hingewiesen, das Wichtige ist eben, das soll auch so ein Aufhänger sein, dass man sagt, hier, du hast eine neue Tätowierung, was soll denn das heißen, jetzt hier so ein merkwürdiger Kringel, und dass man halt in dem Moment eben mit den Angehörigen unter Umständen oder Bekannten oder weiß ich, Lebenspartnern eben darüber sprechen kann, ne, und sagen kann, ja, ich habe das deswegen, weil ich habe es mir überlegt und so. Gesagt wird natürlich auch, das ist ja dauerhaft, ne? Man kann seine Meinung auch ändern und so. Noch eine ganz kurze Frage, wahrscheinlich haben Sie es schon gesagt, aber die letztendliche Entscheidung, egal wie, also egal ob ich jetzt eine Tätowierung habe oder einen Organspendeausweis, treffen ja die Angehörigen, richtig?
Eigentlich treffen Sie die, wenn Sie einen Organspendeausweis haben, mit Ihrer Unterschrift drunter und der wird gefunden und oder die Angehörigen finden den, dann ist das Ihre Entscheidung und da wird man sich auch danach richten im Ernstfall. Ich denke, auch die Angehörigen werden da nicht Nein sagen, wenn sie wissen, dass der Verstorbene das gewollt hätte. Aber wenn eben kein Organspendeausweis vorliegt, dann zählt zunächst mal der vermutete Wille, so steht's im Gesetz, dann wird nicht nach der Meinung der Angehörigen gefragt, sondern was vermuten sie, was hätte er oder sie gewollt. Und auch das nicht zu ergründen ist, dann entscheiden die Angehörigen mit ihrem eigenen Willen. Ja? Und das sollte doch in dieser Situation einfach vermieden werden, weil die Menschen sind sowieso so stark belastet in der Situation. Wenn sie jemanden Liebes verloren haben, ja, und müssen dann noch diese Entscheidung treffen. Ich finde das fast unmenschlich. Gell?
Frau August, in welchem Überlegungsprozess sind Sie gerade? Ja, nein, weiß
also
nicht.
Ich hab seit Jahren einen Organspendeausweis. Ich habe mittlerweile auch, also ich hatte mal so eine Pappkarte, die dann halt ein bisschen abgegriffen war und habe dann irgendwo mal ausliegen gesehen in der Bibliothek, glaube ich, in der Bücherei irgendwo, so eine Plastikkarte. Also die Entscheidung ist es jetzt nicht, die ist bei mir getroffen, aber die Tätowierung, ich habe keine Tätowierung ansonsten und in dem Moment habe ich aber gedacht, das ist mal was, das würde ich schon überlegen, weil wenn man das dann unauffällig irgendwo hat und das ist halt nochmal, also ich finde auch eigentlich die Idee eben, in dem Moment, gerade wenn jemand ansonsten keine Tätowierung hat oder so, das dadurch ins Gespräch zu kommen oder bekannt zu machen, gar nicht so verkehrt. Und was mich halt so ein bisschen abhält, ist eben der Gedanke, ja okay, jetzt hast du das und dann freuen die sich vielleicht im Krankenhaus, was du da für eine lustige Tätowierung hast. Aber
können die aber halt nicht dekodieren.
Also das wäre jetzt dann halt auch doof, ne?
Ist das denn im Krankenhaus, das ist ja wirklich noch eine wichtige Frage, ist das im Krankenhaus bekannt mit den Tattoos, Herr Professor?
Also ich kann für mich sprechen, mir ist es bekannt. Ich kenne natürlich die Initiative, ich kenne auch viele Patienten, die sich schon vorher haben tätowieren lassen mit ganz starken Tattoos, wo Organspender und die Blutgruppe draufsteht. Da gibt es also wirklich eindrucksvolle Tattoos, habe ich auch eine kleine Fotosammlung zu. Und jetzt das Symbol, was gewählt wird und was eben auch beworben wird, ist natürlich der Mehrwert, die Bewerbung und die Diskussion um das Thema. Und ich hoffe, dass jeder, der bereit ist, sich da ein Tattoo stechen zu lassen, auch einen Organspenderausweis einsteckt, wo es dokumentiert ist.
Alice
und
August,
das eben auch kommuniziert, das wird er ja tun.
Ja. Ich danke Ihnen sehr.
Okay.
Danke für den Anruf aus Berlin. Und Harald Junge wartet auf uns in Quedlinburg. Guten Morgen, Herr Junge.
Ja, guten Morgen.
Wie schaut's aus?
Ja, ich finde das sehr schön, dass Sie diese Sendung veranstalten und dass das halt einfach so diese Vielfältigkeit zusammenkommt. Ich persönlich bin nicht ein Vertreter der Organspende. Mhm. Und das hat halt einfach also auch diesen spirituellen Hintergrund zum Teil, der vorhin erwähnt wurde. Aber was ich eigentlich anmerken wollte, was mir aufgefallen ist, ist, dass es gibt ja viele Sachen, die so ausliegen, wofür Organspende geworben wird. Und da fehlen in meinen Augen einige Informationen, zum Beispiel, was Hirntod wirklich darstellt, das steht da nicht drin. Und damit können die Menschen eigentlich nicht richtig klar wahrnehmen, was gemeint ist oder was halt einfach das für Folgen hat. Also ich hatte das zum Beispiel mit meiner Mutter, als sie eine Patientenverfügung ausgestellt hat, meine Schwester gesagt, naja, die kann auch Organe spenden. Da habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass der Mensch gar nicht richtig tot ist in unserem Sinne? Und da stellt sich halt eine ethische Frage an dem Punkt, die jeder sich selber stellen muss. Ja, und ich denke, sowas könnte für die Masseninformation gut mit eingebaut werden.
Ja. Das ist, Herr Braun, also gerade diesen Hirntod zu erklären, also es ist ja wirklich oft verwirrend für Angehörige, die den Spender, die Spenderin noch sehen, als seien sie lebendig. Wie kann man das so auch runterbrechen, dass man es einfach auf einem Niveau erklärt, dass man nicht sofort Medizin studiert haben muss, um zu verstehen, was der Hirntod ist? Es ist dann das, wirklich wichtig, was Herr Junge sagt, dass das als Information gesetzt wird.
Bin ich auch dankbar, weil es ja viele Begrifflichkeiten gibt, Herztod, Hirntod und so weiter. Es gibt den Tod des Menschen und man stirbt einmal. Und der irreversible Hirnfunktionsausfall ist der Tod des Menschen. Und die Geräte werden auch auf einer Intensivstation, wenn das festgestellt ist und nicht eine Organspendebereitschaft vorliegt, abgestellt, weil sie tot sind. Und es wird ein Totenschein ausgefüllt. Also von daher ist es im Wording immer ganz, ganz schwierig, im Sprachgebrauch verstanden zu werden zu einer medizinisch korrekten Terminologie. Und da fängt es schon an, dass Sie mich jetzt vielleicht fragen, dann, was jetzt fängt da an, geschwollen zu reden. Wir müssen ja verständlich reden. Ja, richtig. Wir müssen eben so kommunizieren, dass wir verstanden werden. Viele verstehen eben Hirntod. Und wenn ich jetzt in der Sendung auch jedes Mal vom irreversiblen Hirnfunktionsausfall als den Tod des Menschen rede, dann merken Sie schon, wie lang und wie komplex das ist. Aber wir müssen auch im Sprachgebrauch ein bisschen aufpassen, dass wir eben bestimmte Begrifflichkeiten, wir haben vorhin Mausetod gehört oder richtig tot und sowas, ist natürlich alles unsinnig, medizinisch, ja, weil der irreversible Hirnfunktionsausfall der Tod des Menschen ist. Und es gibt sichere Todeszeichen und wenn Sie auf einer Intensivstation eben den Nachweis haben, dass das Hirn nicht mehr durchblutet ist und damit eben auch im Unterschied zum Koma derjenige nie wieder aufwachen wird, das ist ganz, ganz wichtig, eben das auch nochmal zu klären, dann haben Sie den Tod des Menschen und es wird der Totenschein ausgestellt. Das ist das Ende des Lebens. Mhm. Und die spirituelle Ebene, um das auch noch einmal kurz zu erwähnen, ist natürlich, muss ich sagen, respektiere ich vollkommen. Ich finde das auch wichtig, dass Sie das so eben artikulieren und damit eben auch ein Nein dokumentieren. Das ist ja eben auch wichtig, Ergebnis offen aufklären und dann eine Entscheidung zu finden. Und Sie haben meinen vollen Respekt, wenn Sie sagen, ich bin gegen Organspende und das bitte dann auch dokumentieren. Ich war selber 2000 in Rom im Vatikan, wo der Papst sich erklärt hat und eben die Organspende zum Akt der Nächstenliebe erklärt hat, ich bin selber katholisch, für mich ist das spirituell, sage ich mal, auch eine Entscheidung, die aber ganz anders ausfällt. Insofern ist das ganz interessant und der Austausch auch so wichtig.
Herr Junge.
Ja, und das finde ich sehr gut, also dieser offene Austausch. Wir müssen als Menschen miteinander reden und wir leben in einer Welt, wo das gerade ein bisschen untergeht. Ja, habe ich so das Gefühl. Mhm. Wir machen das gerade, das finde ich sehr gut. Für mich ist diese Entscheidung, ich habe selber sozusagen eine Nahtoderfahrung, könnte man so sagen, gehabt. Ich hatte mal einen sehr schweren Unfall vor 30 Jahren und war schon fast drüben, wenn man das mal so nennt, ja. So, und dahingehend habe ich eigentlich eine persönliche Betrachtung da mit Trauma und auf der anderen Seite auch ein gewisses Dilemma, weil die Schulmedizin mich einfach ins Leben schon mal zurückgeholt hat. Ja, man hätte damals auch sagen können, okay, der ist durch, lassen wir das mal hier. Ja, so. Mhm. Ja, aber für mich ist das halt diese Frage. Für mich wäre sehr schwierig, am Bett meiner Mutter oder eines Angehörigen zu sitzen und er atmet noch, weil das der Organspendemoment noch nicht gekommen ist oder der Mensch noch gesucht wird, in den ein Organ verpflanzt werden kann. Und dann komme ich am nächsten Tag und es ist abgeschaltet. Verstehen Sie, was ich meine? Weil für mich lebt ein Mensch noch, der atmet, auch wenn er beatmet wird. Ich kann das medizinisch verstehen, dass das dann nicht mehr der Fall wäre, wenn die Geräte da nicht dran wären. Aber es ist halt ethisch, emotional auch eine Sache. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass diese Entscheidungen mit einer ganz, ganz hohen Transparenz von jedem Einzelnen getroffen werden und respektiert werden können.
Absolut.
Ja,
danke,
so.
Danke, Harald.
Das wäre dann auch, jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, Dankeschön nochmal und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Wir haben zu danken, dass Sie uns zugehört haben. Und ich finde es eben auch wichtig, dass wir einander zuhören. Das haben Sie auch mit ins Gespräch reingebracht, Harald Junge. Und deshalb danke nach Quedlinburg. Und Conny aus Bremen fragt, was passiert mit dem Leichnam, nachdem man ihm der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hat? Also entsprechende Organe sind entnommen, die Studierenden haben ihn gehabt, konnten Experten erlangen etc. Wo wird der Expertisen, nicht Experten, wo wird der Körper nach all diesen Vorhaben zur Ruhe gebettet? Herr Braun, was passiert mit einem Körper, den ich der Medizin, der Wissenschaft zur Verfügung gestellt habe?
Das war jetzt sehr viel Information auf einmal, weil da noch Organspende eben mit drin war. Letztendlich, wenn ein Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird, in der Anatomie präpariert wird, werden die Körperteile letztendlich aufbewahrt und dann zu meiner Kenntnis einer Bestattung zugeführt. Aber ich bin hier als Experte für Organspende und nicht für Körperspende. Da müssten Sie im Grunde einen Anatomieprofessor dann nochmal genau befragen.
Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auseinanderhalten. Mir war das auch nicht so klar, als es vorhin um die Kosten für die Körperspende ging. Also es ist was völlig anderes, ob ich meinen Körper spende oder ein Organ. Frau Baumgart aus Neuss ist unsere letzte Anruferin. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Also ich rufe an aus Neustadt bei Coburg. Ich bin Hausärztin.
Ja.
Ja, genau. Das ist also in Nordbayern, Grenze zu Thüringen. Und ich verfolge Ihre Diskussion, Ihre Sendung, wie immer sehr gut und fundiert. Ein Aspekt wäre mir wichtig noch, den ich bisher noch nicht gehört habe. Ich finde es schwierig, dass viele Menschen aus Bequemlichkeit sich eben nicht mit dem Thema beschäftigen. Das erlebe ich auch bei meinen Patienten. Und ich weiß, der politische Wille war bisher immer ein anderer. Aber vielleicht können das ja die Menschen auch für sich nutzen, den Gedanken, den ich habe, dass man nämlich eine Widerspruchslösung, also würde ich mir wünschen, eine Widerspruchslösung, die verbindlich ist und die man koppelt an den Willen, im Bedarfsfall auch ein Organ zu akzeptieren oder sogar zu erhoffen. Heißt, wenn ich kein Organ spende und mich aktiv dafür entscheide, dann sollte ich auch keins erhoffen oder wollen, wenn ich mal in diese Situation komme. Und dass das politisch nicht gewollt ist, das wissen wir. Das war bisher immer, wurde das abgeschmettert und abgelehnt. Aber und die Krankenkassen und auch wir an der Front sozusagen bemühen uns, den Gedanken in die Bevölkerung zu tragen, dass Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen und dass sie eben eine Entscheidung treffen, so oder so. Und ich weiß, dass das vielleicht gerade als Hausärztin ein radikaler Gedanke ist und er ist auch nicht ganz neu, bin ich sicher. Alle meine Erfindungen gab es bisher schon.
Aber
dennoch sollte sich das jeder aus meiner Sicht überlegen, wenn er sich nicht mit dem Thema beschäftigt oder auch eine Organspende aktiv ablehnt. Das sind aber die wenigsten, die meisten verschludern es und beschäftigen sich einfach nicht damit. Und dass man dann aber eben auch die Kehrseite akzeptiert.
Jutta Riemer, wie stehen Sie zu diesem Gedanken? Wer nicht selbst spendet, sollte auch kein Organ bekommen.
Ja, also ich hole insofern mal ein bisschen aus, als ich immer wieder auch sage, wenn wir Informationsveranstaltungen machen, jeder sollte nicht nur sich über die Organspende informieren, sondern auch im Hinterkopf immer behalten, dass es ihn auch selbst treffen kann als potenziellen Organempfänger, dass man so krank wird, dass man auf ein Organ angewiesen ist oder seine Ehefrau, sein Kind so krank werden kann. Das wird oftmals ausgeblendet, ja. Und diese Widerspruchslösung, die wir wirklich ja auch alle mit gefordert haben, die ein wichtiger Punkt ist, um diese Organspendesituation zu verbessern, nicht der einzige, aber ein wichtiger, hat immer noch so das Rüchlein, ja, da wird etwas getan über meinen Kopf hinweg, da wird über mich fremdbestimmt bei der Widerspruchslösung. Nein, das ist genau das Gegenteil. Und da würde ich Ihnen sehr zustimmen, dass nämlich genau dann sich jeder mal mit dem Thema beschäftigt und man ganz aktiv Nein sagen muss, wenn man das nicht möchte. Und wenn man mehrfach aufgefordert wird und immer noch nicht Nein sagt, dann ist doch die Annahme berechtigt, dass derjenige auch dafür ist. Also das ist ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, der uns auch sehr am Herzen liegt und wo wir hoffen, dass der auch irgendwann in Umsetzung kommt. Und das Zweite, das hat man schon mal diskutiert, diese sogenannte Clublösung, dass man nur dann in Genuss eines Organs kommt im Bedarfsfall oder einfacher zumindest, wenn man selbst auch einen Organspendeausweis besitzt, wurde dann diskutiert. Man hat dann festgestellt, dass es eigentlich mit dem Grundgesetz nicht in Verbindung gebracht werden kann, in dem nämlich steht, jeder Mensch hat das gleiche Recht auf eine medizinische Behandlung. Mhm. Also da sind juristische Widersprüche drin. Mhm. Aber so für den gesunden Menschenverstand ist es natürlich verlockend, was Sie jetzt auch gesagt haben.
Herr Braun, Schlusswort zu Frau Baumgart.
Ja, ganz wichtig, die Entlastung der Angehörigen, das wäre, sage ich mal, ein tolles Ergebnis einer Widerspruchslösung und dafür ist die natürlich auch mehr als geeignet. Und wenn man eben Leute diskutiert, die Wahrscheinlichkeit, selber ein Organ zu benötigen, ist ein Vielfaches höher, als selber Organspender zu werden. Und ich bin froh, dass die Patientenverbände dieses Thema auch nochmal aufgenommen haben, an den Gesundheitsminister herangetreten sind. Ich glaube auch für unsere Parlamentarier, der Druck, der steigt ja von denen, die vom Tod bedroht sind. Und wenn man jetzt eben sagt, der eine darf, der andere darf nicht, je nachdem, wie die Entscheidung zur Organspende abhängt. Aber wir müssen ja erstmal dahin kommen, dass die Leute, wenn über 80% sagen, ja, ich finde Organspende gut, sich entscheiden. Mhm. Und dann muss man sicherlich da auch nochmal diskutieren, so wie wir eben Richtlinien bei der Verteilung überarbeiten müssen, muss man eben auch evaluieren, was ist jetzt rausgekommen aus dieser Entscheidung, dass wir eben die Entscheidungslösung haben, wie hat sich's verändert und wenn das eben uns nicht weiterführt, weiterhin Patienten eben vom Tod bedroht sind, die Angehörigen zurückgelassen werden mit dem Dilemma, dann muss man da vielleicht nachbessern.
Frau Baumgart, vielen Dank für diesen Schlussappell, sich aktiv mit dem Thema Organspende zu beschäftigen. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Ich danke Felix Braun, danke Jutta Riemer und wünsche Ihnen allen noch ein angenehmes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.